Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der nachfolgenden Informationen. Es handelt sich zudem um Meinungen und nicht um Anlageberatung.
To infinity and beyond!
Startup Insider Daily. To infinity and beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0.
Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web 3.0, Blockchain, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Wir sprechen hier, wie ihr wahrscheinlich wisst, jede Woche mit einem Expertenteam, bestehend aus Kerstin K. Eismann, Romina Bungert, Daniel Höpfner, über die Themen der Woche, über die wichtigsten Nachrichten der Woche und versuchen, die einzuordnen, zu analysieren und entsprechend aufzubereiten. Macht immer großen Spaß. Heute für euch am Mikrofon sind Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Ja, und wir haben natürlich wieder tolle Themen besprochen. Deswegen würde ich sagen, bevor ich jetzt zu viel verrate, wir gehen direkt rein. Hier kommen, wie gesagt, Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner und die neueste Ausgabe von To Infinity and Beyond.
Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
Cool, ja, ich freue mich heute mit K. Eismann und Daniel Höpfner. Hallo, ihr beiden.
Hallöchen.
Ich grüße euch.
Cool. Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch. Wieder viel passiert. Ne? Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch. Ne? Vielleicht mal kurze Vorstellung nochmal.
Ja, die Ki ist heute wieder am Start. Kerstin Eismann. Ich unterstütze aktuell HV Capital bei allen Themen und rund um Web3 Investments. Bin seit 2011 in das Crypto Rabbit Hole gefallen und werde da wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen, so wie es gerade ausschaut. Und wie immer freue ich mich auf eine sehr illustre Folge heute mit euch. Gentlemen, los geht's.
Genau, mein Name ist Daniel Höpfner. Ich glaube, oft genug schon vorgestellt, ganz kurz irgendwie ein Gründer von verschiedensten Softwarefirmen. Danach habe ich B10 gegründet, zusammen mit einem Freund von mir, den Henry Kühnert. Frühphasen-Investor sind wir in Berlin, Tech-Firm. Und noch nicht ganz lange wie Key in diesem berühmten Rabbit Hole, aber seit 2015, 16, 16 haben wir durch die ersten Investments in dem Bereich gemacht. Gucken uns dann wieder spannende Sachen an. Genau, und liebe auch den Bereich.
Ja, ihr habt wieder tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir legen direkt los, ne?
Ja, klar. Also genau, ich habe euch eine spannende Info mitgebracht, und zwar die Telekom, die stellt Staking- und Validierungsdienste auf Polygon bereit. Das fand ich super, denn die Telekom ist jetzt nicht einfach irgendjemand, sondern es ist die Telekom. Und zwar, sie übernehmen die Rolle eines Validierers auf der Ethereum Layer 2 Skalierungsplattform Polygon, über die wir auch schon häufiger immer mal gesprochen haben. Was heißt das konkret? Das bieten Validierungsknoten an und Staking Services. Mhm. Und das Spannende ist halt an der Stelle auch, dass die Deutsche Telekom dadurch nicht nur auch die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in Web3 stärkt, sondern dass sie damit auch eine neue Einnahmequelle erschlossen haben. Also sie verdienen damit konkret auch Geld, und das ging jetzt in den letzten Tagen auch wirklich durch den Ether. Auf LinkedIn hat man es überall gesehen. Das finde ich echt auch sehr, 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 sehr cool.
Da habe ich eine Frage an dich. Also du hast gerade gesagt, Geld verdienen. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Das machen die doch nicht wegen Geld verdienen. Haben die wirklich verstanden, was für dass das Macht ist? Machen die das deshalb? Oder weil sie es ihren Kunden anbieten wollen? Oder weil sie Leute anziehen wollen? Also Development Ressourcen, wenn sie sagen, sie betreiben da so ein Validator Network?
Also sie machen das ja nicht erst seit gestern, ne? Also das ist ja auch nicht die, es ist ja eine Tochtergesellschaft, das ist die MMS. Die machen schon, ich habe es leider nur jetzt nicht auf dem Schirm, also die bieten auch schon Validierungsknoten für andere Blockchains an, glaube ich, so ja, vor genau. 3 Jahren damit begonnen. Und so als Infrastructure Provider ist es also nach meinem Ermessen schon für sie spannend, dass sie sich hier einen neuen Business Case erschließen wollen, sukzessive. Also das ist nicht nur reines Marketing.
Nee, das glaube ich auch nicht, Fall. Genau. Genau, wie du gesagt hast, ich habe gerade die Website offen von der Telekom-Tochter. Also Q, Flow, Cello, Chainlink, Ether. Also sind schon ein paar ganz spannende dabei. Man überlegte, warum macht halt irgendwie so ein Gigant wie die Telekom, wo, ich weiß jetzt nicht, wie viel Umsatz die machen, aber bestimmt irgendwie jenseits 50 Milliarden, warum fangen die damit an? Aber es ist halt echt spannend, finde ich auch. Also glaube, man würde es ja von allen möglichen Firmen erwarten. Die Telekom wäre jetzt bei mir nicht auf den Top 10 gewesen, dass die damit anfangen. Aber wie du gesagt hast, finde ich auch ganz spannend. Machen das seit Jahren. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, was da passiert, ja.
Ja.
Mhm. Cool. Dann habt ihr eine Wette mitgebracht. Das finde ich ja ganz spannend.
Ja, das ist
eine alte Wette.
Genau, das ist eigentlich eine sehr, sehr alte Wette. Und zwar vor ungefähr 5 Jahren haben sich die Ethereum hat sich der Ethereum Mitbegründer Joe Lubin, der dann Consensus aufgezogen hat, und der Bitcoin Maximalist Jimmy Zhang ausgelassen, quasi über die zukünftige Adoption von Ethereum. Das war so ein großes Ding damals. Es wurde auch auf einer der großen Kryptomessen dann announced. Und es ging quasi darum, die Wette basierte, wie viele dezentrale Anwendungen wird es dann auf Ethereum geben, mit welcher Nutzerbasis. Und da wurde auch ein entsprechendes Nutzungslevel angelegt. Also, dass man sagt, mindestens 10.000 tägliche aktive Benutzer und 100.000 monatliche aktive Benutzer. Und der Bitcoin Maxi hat das quasi natürlich in Frage gestellt. Und jetzt nach 5 Jahren danach war sozusagen nochmal Zahltag. Wo stehen wir denn eigentlich? Und das war so ein bisschen kontrovers diskutiert, also jetzt auch in den Medien, weil also es gibt theoretisch schon 5 Applikationen, die, wo man sagen kann, die haben mehr als 10.000 täglich aktive Nutzer. Dazu gehört dann eben aber auch ein Stablecoin-Provider wie Circle, ne? Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob ein Stablecoin einfach nur eine Währung ist oder eine Anwendung ist. Tether gehört auch dazu, ist ja auch ein Stablecoin. Und Wrapped ETH ist einfach nur quasi ein ETH in einer anderen Form, dass der auch auf anderen Blockchains besser transferiert werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich sind die Bedingungen erfüllt. Also eigentlich sind die Bedingungen erfüllt und Song müsste jetzt Lubin 810 ETH überweisen. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig, aber
mehr ist eine Mille, ne?
Ja, ja, also glaube ich 1,5 Millionen Dollar. Also schon eine spannende Geschichte. Also es ist noch nicht auch auf Twitter, man streitet sich darüber, wie gesagt, ist jetzt ein Stablecoin eine Applikation. Im Endeffekt läuft aber alles auf Ethereum. Sie haben die Nutzerzahlen eigentlich erreicht, aber es wird jetzt noch so unter den Gentlemans bisschen, also wahrscheinlich muss der eine dem anderen das auch nicht bezahlen. Man nimmt das jetzt einfach mal hin. Vor 5 Jahren ist es ja passiert. Aber lustig, dass man solche Wetten, also ich glaube dieses Wochenende läuft auch die Wette von Balaji ab, der sagte, Bitcoin wird bei 1 Million stehen. Stimmt. Also nächstes Wochenende, ne? Aha. Irgendwie so, aber dass man immer mal wieder diese spannenden Wetten in den Raum geworfen hat.
Ich habe doch schon so eine Idee, was wir Ende des Jahres machen.
Genau. Ja. Genau, Daniel, dann spricht auch mal die Presse endlich über uns.
Genau. Ja, cool. Aber also, das fand ich heute auch schon ganz spannend. Ne? Meine 2018, das fühlt sich so ein bisschen erst gestern, aber es ist schon wieder 5 Jahre her. Und also 10.000 tägliche Nutzer. Ich hätte gedacht, dass das viel klarer ist, aber du hast recht. Ne? Ich meine, auch bei OpenSea ist es nicht ganz klar, ob das jeden Tag 10.000 aktive Nutzer sind und so weiter und so fort. Also,
Ja, das ist es halt, ne? Also, dass du 100.000 aktive Nutzer pro Monat hast, das haben einige geschafft, aber eben 10.000 täglich. Und das wiederkehrend. Das ist halt eben eine taffe Geschichte. Und es mussten ja unbedingt 5 sein, also 5 dezentrale Apps, die das ständig erreichen. Ja.
Hättest du vor 5 Jahren die Wette auch eingegangen?
Ich bin ja immer bullish und finde ja immer alles toll. Wahrscheinlich hätte ich mich da auch wieder zu sehr aus dem Fenster gelegt.
Ja. Weil eigentlich sind ja ehrlich gesagt 10.000 täglich, also das tägliche ist natürlich der Clou, ne? Also, aber genau, 100.000 monthly active, stimmt, das ist vielleicht sogar einfacher zu erreichen.
Spannend, dass Metamask eigentlich nicht dabei ist, hätte ich jetzt eigentlich auch vermutet.
Ja, deshalb, ich hatte auch überlegt, ne? Also ich hatte vorher überlegt, wer würde mir so einfallen? Ich meine, da gibt es ja ein paar Spiele. Nun kann man darüber diskutieren, die laufen dann über irgendeine L2, also so eine Zwischenblockchain, wenn man so will, so eine Layer 2 Blockchain, die erst dann mit Ether irgendwie spricht. Die werden scheinbar da nicht reinrechnen, ne? In diese Logik.
Ja, Nansen und Artemis, das waren die zwei Blockchain-Data-Firms, die das auch ausgewertet haben. Und ich denke mal, die haben sich den ganzen Space auch sehr gut angeschaut. Da war MetaMask nicht dabei.
Das sagt ja aus, dass sozusagen MetaMask schon mal keine 10.000 tägliche Nutzer hat, ne? Also das ist ja auch erschreckend.
Müssen wir gleich nochmal nachrecherchieren.
Ich gehe jetzt hier ein bisschen mehr ins in das Marketing. Sui, die Blockchain. die hat gerade eine schöne Partnerschaft mit Red Bull Racing gemacht. Dann kann man sich ja fragen, was macht denn jetzt sozusagen eine Blockchain mit Red Bull Racing? Aha. Ist aber eigentlich auch ganz simpel. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es so, also man nennt es auch gerne so diese App-Chains, also dass es immer mehr Blockchains gibt, die halt einen ganz spezifischen Nutzung und Use Case haben. Und Sui will halt sich ganz stark darauf fokussieren, in diesem ganzen Bereich NFT und Gaming. Und das passt natürlich zu dem ganzen Thema Formel 1 und Red Bull, ne, wo es irgendwie viel um Action, um Brand, um Bilder, um Erlebnisse, um Abenteuer geht. Und der hat sich wieder, also Sui Blockchain für den ganzen Bereich NFTs und Games, auch wird auf große Daten ausgelegt, auf hohe Geschwindigkeit ausgelegt, arbeitet halt mit Red Bull zusammen. Und das ist irgendwie eigentlich ganz, ganz spannend. Genau. Und da kann man eigentlich gleich noch eine Sache, vielleicht, ich greife mal kurz nach hinten in unsere Newskiste, aber es passt gerade. Und zwar Mercedes-Benz hat nämlich gerade auch announced, dass sie halt NFTs rausbringen. Das passt sogar zu diesem Thema, ne? Also wir haben sozusagen immer mehr, wir hatten ja davor dieses, nennen wir es mal, kleine Debakel mit Porsche vor einem halben Jahr. Genau, als sie irgendwie gedacht haben, naja, sie sind besonders kreativ und bringen irgendwie die NFTs mit den Porsches für, ich glaube, 0,911 war ja irgendwie der Spaß, Is raus. Also, und es waren halt dann irgendwie 1200 Euro, wo alle gesagt haben, ist einfach zu teuer, sind so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Mussten dann so ein bisschen nachjustieren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, also der Automotive-Bereich wacht gerade auf und geht in den Bereich Web3 und NFT rein. Und das ist schon ganz spannend, weil das natürlich, das sind ja echte globale Megatrends, Brands meine ich damit, ne? Mhm. Also Mercedes, Porsche, wie sie alle heißen, oder auch Red Bull und Formel 1 sind ja alles eben also Brands, die jetzt nicht nur irgendwie in Deutschland bekannt sind, sondern die natürlich weltweit aktiv sind. Mhm. Und Mercedes ist jetzt gerade gestartet mit Mercedes-Benz NXT, heißt es bei denen. Gar nicht so wie bei Porsche, dass sie jetzt irgendwie ihre Autos darstellen, sondern bei weitem mehr künstlerischer, will ich es mal nennen. Ja, also sozusagen bei weitem mehr kreativer, künstlerischer. Ich habe verschiedenste Künstler daran gelassen, das Thema zu interpretieren. Was ist ein Auto, was ist eine Maschine und so weiter. Und die gehen jetzt nächste Woche on sale. Es sind wohl 1000 unique Ether Tokens. Also ich nehme mal an, was die mit meinen sind, NFTs. Also es kommt Bewegung in das ganze Bereich Auto und Blockchain und wird Sui macht, geht mit Red Bull und Mercedes-Benz hat seine eigenen NFTs rausgebracht.
Mir wurde neulich, ich weiß nicht, ob ich die Quelle nennen sollte, deswegen sage ich einfach mal, mir wurde von einer Expertin neulich erklärt, dass bei dem Porsche-Case ein Großteil oder fast das gesamte Budget nicht in das NFT selbst, die Entwicklung und so weiter gesteckt wurde, sondern in die AGBs. Ja. Total interessant, finde ich, ne? Weil du halt, ne?
Klassiker, ne?
Ja, was total, also das ist irgendwie auch logisch, ne? Aber hätte ich echt nicht gedacht, ne, vorher. Aber das ist halt so ein heikler Eiertanz einfach, weil du da halt, sag mal, auch eine Marke mit beschädigen kannst, ne? Wie Porsche oder jetzt auch Mercedes wahrscheinlich.
Genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, also worauf natürlich keiner Bock hat, ist, ich glaube, Deutschland geht da alles noch, aber worauf keiner Lust hat, ist irgendwie eine Sammelklage von irgendwie 25 Verrückten aus Amerika, ja. Wo ihnen dann erklärt wird, also irgendwie, sie haben gerade ihr Einfamilienhäuschen verkauft, weil sie dachten, sie müssten jetzt die Porsche-NFTs kaufen und dann gibt es halt irgendjemand, der dich verklagt. Ich glaube, deshalb kann ich das gut nachvollziehen, dass die, glaube ich, dort zweimal länger sich das angeguckt haben, was in den AGBs so da drin steht, ja.
Aber das nimmt dann halt auch so ein bisschen den Spaß irgendwann, ne? Also da möchte ich dann auch kein Corporate sein, ja.
Nö. Ja. Ich glaube, genau wie du gesagt hast, ich glaube, dann bist du irgendwann auch den Punkt, dann verstehst du, warum dann auch irgendjemand sagt, ey, rechnet sich das überhaupt? Warum machen wir denn das hier eigentlich, ja? Und genau.
Na, ja, gut. Gehen wir zum nächsten Thema, oder?
Genau, wir kommen mal so ein bisschen kurze News, die aber ganz interessant sind, weil wir haben ja immer wieder in den letzten Wochen ja von auch den BRICS-Ländern gesprochen, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. und wie die so alle miteinander spielen und wer jetzt dazukommt und welche Rolle Krypto dort spielt. Und jetzt haben wir wieder sowas Interessantes, nämlich Hongkong, also China, ne? Und die Vereinten Arabischen Emirate haben gesagt, dass sie sich bei dem Thema Regulation von Krypto zusammentun. Und das ist halt, also das muss man sich auch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also die UAE sind ja nicht alleine. Das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, okay, das ist jetzt hier irgendwie der Flecken Dubai, sondern erstens ist die UAE deutlich größer, dazu gehört ja Abu Dhabi. Und eigentlich ist das immer so ein bisschen der Spearhead, also der Kopf, der so vorne wegrennt bei dem ganzen Thema Innovation für die ganze GCC-Region, also diese ganze Golfregion. Und die ganze Golfregion umfasst ja dann auch Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain. Also das sind ja deutlich mehr Länder, ne, die dort irgendwie zusammenhängen. Und das ist halt ganz spannend. Also du hast auf einmal eben, wenn wir mal so von diesen globalen Playern reden, eben sozusagen die G7, ja, dann hast du ja die asiatische Welt und die arabische oder Mittlere Osten. Und wenn jetzt die Chinesen zusammen mit dem Mittleren Osten sagen, sie einigen sich mal, wie sie mit Kryptowährungen umgehen, was ist denn eigentlich eine Security, die genau die Diskussion, die die SEC seit einem halben Jahr führt. Scheinbar sind die aber so ein bisschen effizienter unterwegs, weil die jetzt schon relativ weit sind und wirklich Vorschläge haben, wie sie damit umgehen. Ist das schon interessant, weil natürlich wieder mal so eine Verschiebung der Macht irgendwie in Richtung Osten, ne? Also arabische Welt und irgendwie asiatische Welt irgendwie stattfindet. Und es gibt ja schon länger auch die Pläne, dass die so eine sogenannte Zentralbankgeld, also diese Central Bank Digital Currencies, einführen und dass sie da wohl auch zusammenarbeiten. Ne? Das heißt, das wird dann auch nochmal spannend. Also, man muss sich den Markt angucken. Es kommt immer mehr Politik in das ganze Technologiethema rein und ja.
Aber es ist auch viel Bewegung drin, ne? Das sieht man schon. Also, wenn man so auf die globale Landschaft drauf guckt, sieht man halt hier irgendwie, das ist ein, also, ne, ist ja wirklich ein globales Thema hier und da sind irgendwie viele Akteure, hat man so das Gefühl, permanent in Bewegung.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist also, ich meine, man will es jetzt nicht immer so also hochkochen, aber es geht immer wieder um dieses eine, also nicht immer eines Thema, aber es geht halt immer wieder auch um das Thema, ist der Dollar sozusagen noch diese Leitwährung und ist der, oder gibt es irgendwann diesen digitalen Dollar? Also werden die Amerikaner so eine digitale, also Central Bank Digital Currency, so eine digitale Zentralbankgeld einführen und wie wird das aussehen und wie offen ist das? Und da hatten wir auch eine News, und zwar, jeder hat's ja, viele werden es ja mitbekommen haben, die Amerikaner waren ja quasi kurz vor Pleite, ja, und haben im letzten Moment entschieden, dass sie sozusagen die Schuldenbremse, wie man bei uns in Deutschland sagen würde, aufheben und nochmal 2000 Milliarden on top legen, noch 2 Trillionen on top legen, auf, ich glaube, 37 Trillionen sind es jetzt. Was dort im Kleingedruckten stand, ist halt ganz spannend. Und da jetzt sage ich einen Satz, der mir nicht so leicht über die Lippen kommt. Da muss man jetzt den Republikanern danken, weil die halt irgendwie einfach durchgesetzt haben, dass diese extra Steuer, die auf verschiedenste Kryptodienste wie Mining, aber auch irgendwie Staking zumindest in Diskussion war bei den Amerikanern, sind im Zuge dieser Verhandlungen jetzt rausgeflogen. Ja, das heißt sozusagen, die ganzen extra, also die hatten ganz relativ ordentlich auch 30% wollten die auf Mining eine Steuer erheben. Es ist halt rausgeflogen sozusagen aus diesen Gesetzesvorhaben als Deal dafür, dass die Republikaner das durchwinken, die Erhöhung der Schuldenbremse. Ne? Das ist auch der Grund, warum also die Währung, also die ganzen Kryptos gerade so ein bisschen nach oben gehüpft sind, ne? Und Bitcoin irgendwie 2-3% gemacht hat und so weiter und so fort. Weil sozusagen damit, also erstens natürlich ein bisschen die Unsicherheit weg, also ja, die Amerikaner gehen nicht pleite, hurra. Und zweitens eben, dass sozusagen dieses Thema werden bestimmte Kryptodienstleistungen in Amerika mit einer extra Steuer belegt, zumindest für die nächsten 2 Jahre scheinbar erstmal aus der Bahn sind.
Ja, das ist so ganz perfide, ne, was man jetzt beobachtet oder dass man sich selbst dabei beobachtet, dass die Entscheidung von den Republikanern nicht mehr so doof findet, ne?
Ja.
Weil sie entsprechend, also Krypto wird ein politisches Thema. Und man sieht das ja auch so ein bisschen, wenn man sich diese ganzen Krypto-YouTuber anschaut, wo plötzlich die ganzen Kandidaten gefeatured werden. So, wer könnte für pro Krypto sein, wer dagegen und wie verhält sich das Ganze eigentlich?
Ja. Es ist ja auch das, Verrückte, dass, also, wir haben ja so ein paar Entwicklungen, so, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne? Also sozusagen, es ist jetzt so, dass, auf einmal jubelt die Kryptowelt irgendwie in Florida zu, weil in Florida wird gerade, und jetzt widerspreche ich mich gerade von dem, was ich ja vorgesagt habe, aber ich werde es auch gleich erklären. Florida jubelt gerade dem Band zu, dass es keine CBDC in Amerika geben darf. Also also Florida hat gerade gesagt, also wir wollen keine Zentralbank, also keine Krypto-Zentralbankwährung sozusagen. Und warum ist das halt interessant oder warum ist es der Feind meines Feindes? Ne? Ist nämlich deshalb, weil damit natürlich der Weg frei ist, dass eben solche Firmen wie Circle und andere Stablecoins erstmal ihre Marktdominanz weiter ausbauen können. Ne? Also muss man halt auch sagen. Also es ist ein bisschen verrückt, weil hätte es eine Zentralbank, also eine digitale Zentralbankwährung in Amerika gegeben, dann würde natürlich irgendwie sowas wie so ein Stablecoin wie Circle, muss man schon mal ein Fragezeichen ranmachen, weil dann also zwei Verrechnungswährungen, ich versuche es mal so darzustellen, irgendwie braucht man dann auch nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kay, aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen im Sinne von Circle, dass es diese CBDC in Amerika erstmal nicht gibt und so folgt das ist. Deshalb sind jetzt teilweise die sehr progressiv unterwegs sind, aber trotzdem für die Republikaner. Also jetzt wird's verrückt, ja. Also.
Ja, das ist so ein doppelter Rittberger. Also muss man gucken, dass man auch die weiß, welche Richtung eigentlich gemeint war, ne? Und welche Wahlpropaganda Circle hat an der Stelle.
Ich will jetzt auch nicht zu viel über Florida. Also Florida ist ja für mich wirklich gerade ein Moloch, aber das Fass mache ich jetzt nicht auf, ne? Ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema, ne? Oder?
Genau. Ja. Investment.
Spannend.
Ja, ich habe eine spannende Investment-News für euch mitgebracht, und zwar Magic. Das ist quasi so der führende Wallet-as-a-Service-Anbieter. Die haben letzte Woche 52 Millionen geraced. Und das Spannende dabei ist, dass ihr Lead-Investor kein anderer ist als Payroll Ventures. Nochmal ganz kurz, also Magic, die haben in der vorherigen Runde schon 80 Millionen geraced. Die sind super gut aufgestellt. Und die, man kann schon sagen, die spielen wirklich eine wichtige Rolle bei der Förderung, wie man das so schön sagt, der Massenadoption von Web3. Und die bieten eine sehr, sehr unkomplizierte Lösung für Unternehmen an, einfach in ihrem Namen auch eine Wallet für ihre Kunden anbieten zu können. Also du brauchst nicht so ein 12 Wörter oder 24 Wörter, die du auswendig lernst, sondern machst das initial mit einer E-Mail und einem Social Login und machst quasi diese ganzen Seed Phrases überflüssig. Und das Spannende daran ist, dass du eben auch Kunden hast wie eine Mattel oder Macy's. Jeder, der in New York war, kommt an Macy's ja nicht vorbei. Also aus Web 2 und Web 3 ist dieser Wallet as a Service scheinbar wirklich opportun. Die haben schon 20 Millionen Wallets erstellt. Und eben der Faktor, dass jetzt PayPal Ventures auch eingestiegen ist, zeigt einfach das wachsende Interesse, gerade so ein bisschen aus diesem ganzen Payment-Sektor. Und damit positioniert sich Magic wirklich extrem stark als führender Wallet-as-a-Service-Anbieter.
Und für PayPal ist das ein total strategisches Investment, ne?
Total, ja.
Total, genau.
Mein PayPal ist ja nicht seit gestern, die sind ja auch schon im Bereich Krypto aktiv, auch seit ein paar Jahren, aber das ist jetzt so, finde ich, auch der logische nächste Schritt. Und jetzt, da lehne ich mich wieder mal aus dem Fenster, wie immer, vielleicht auch mal ein Übernahmekandidat, dass wir sagen, irgendwann verleihen wir uns Magic direkt ein.
Das wär schon eine logische Fortführung, ne, von der ganzen Geschichte, oder? Das passt sehr, sehr gut zu PayPal eigentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es geht ja nicht nur um Geld. Also wir hatten es ja schon ein paar Mal, das Thema mit den Wallets. Das ist ja, das nennen wir es mal wie das Popmoney, ne? Also da sind halt irgendwann Führerscheine, Krankenversicherungskarten, alles da drin. Und das ist halt echt, also hast du einen krassen Blick auf den User, ne? Und was ich noch ganz spannend fand, war, also 20 Millionen Wallets, ja, das ist nett, aber was ich halt echt krass fand, war, das SDK wird von über 100.000 Developern genutzt. Das ist halt auch ein krasses Asset, ne? Also ich meine, damit kann sich natürlich PayPal auch so ein bisschen verjüngen, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Leute oder junge Entwickler heutzutage noch sagen, ey, geil, lass uns mal mit der PayPal-API spielen. Also weil du sagst, die gibt's seit 20 Jahren. Aber wenn jetzt du mit so einer Firma wie Magic auf einmal 100.000 Developer, die da irgendwie rumspielen, die einverleiben kannst, dann hast du echt natürlich einen richtigen Boost in dein Ökosystem. Ja, das ist schon echt cool, fand ich auch.
Mhm. Und was ich hier spannend finde, wir sehen das ja im KI-Bereich gerade, ne, mit OpenAI und Microsoft, oder wir hatten jetzt hier gerade die Runde besprochen von Anthropic, heißen die, glaube ich, mit Google. Wo es letztendlich immer um Partnerschaften geht, die eigentlich dem Startup Distributionskanäle öffnen, ne? Also Zugänge zu einer breiten Masse. Und ich glaube, das ist hier auch eine total bestechende Logik dahinter.
Ja.
Ne? Weil PayPal, ich weiß nicht, wie viele Nutzer die haben, aber das ist ja wirklich so die Marke eigentlich, ne, in dem Bereich.
Ja. Das ist schon die Frage, wer nicht zum Marktsegment von PayPal gehört.
Ja, interessant,
gehört,
ne? Eigentlich also so muss man es fast sehen, ne? Ja. Also von daher ist das, finde ich, ein sehr, sehr cleverer Schritt. Das ist halt, glaube ich, fast so Win-Win, ne?
Ja. Nee, werden wir auch sicherlich weiterverfolgen. Dann jetzt eher aus dem Early Stage habe ich noch was mitgebracht, und zwar Binance investiert in das Web3 Gaming Projekt Fusionist. Ist eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,6 Millionen US-Dollar. Aber auch hier spannend, dass sich Binance dass Binance einfach immer mehr Interesse zeigt, auch in Richtung Web3 Gaming, wo man ja auch sagt, das Web3 Gaming ist vielleicht auch so dieser nächste Killer-Use-Case in den nächsten 2 bis 5 Jahren. Und was Fusionist macht, die entwickeln quasi einfach auch eine Multi-Gaming-Plattform auf Unity. Und Unity ist ja so, ne, das Developer-Framework für den ganzen Gaming-Bereich. Die haben schon eine extrem schnell wachsende Community aufgebaut. Und auch hier, weil wir das Thema NFTs hatten, Fusionist strebt auch an, dass die Game-Elemente immer auf der Basis von einem NFT sind, dass du das NFT als Game-Element in andere Games übertragen kannst, etc. pp. Also auch finde ich hier spannend, dass man das Thema, also Gaming ist noch nicht so ganz im Fokus von Web3 angekommen. Man spricht noch nicht so sehr über das Thema Gaming, vielleicht eher auch im asiatischen Bereich. Mhm. Aber für mich auch eines der spannendsten Wetten eigentlich, auch aus VC-Perspektive, was hier passiert, einfach weil es auch wieder die neue Generation ist, Gen.
Weil es gab es gab ja diese ganze Play-to-Earn-Bewegung, die würdest du da aber nicht reinzählen, ne, in diesen ganzen Web3-Bereich.
Kann man schon.
Also würde das jetzt nicht ausschließen, aber dass man ganz klassisch sagt, es gibt ja große Games oder kleine Indie-Games, die entwickelt werden, ob man das jetzt mal kurz bei der Bushaltestelle spielt, aber dass sich auch immer mehr Game Developer dazu durchringen, doch auch nachzudenken, ihr Game Web3 kompatibel zu machen. Dass ich im Besitz meiner eigenen Schwerter bin, meiner Klamotten, dass ich die Klamotten weiterverkaufen kann oder in eigenen Games weitertragen kann. Also einfach dieses Thema der Gamer eigentlich als Owner seiner eigenen Spielerfahrung, die er weiter distribuieren und verkaufen kann, ist dann noch gebackt von Binance Labs aus dem asiatischen Bereich, macht, denke ich, total Sinn.
Vielleicht noch ein Kommentar noch dazu. Der zweite Investor ist ja nicht minder spannend, ne? Das ist FunPlus. FunPlus ist sozusagen irgendwie der größte so Casual Game Provider aus China, ne? Also offiziell logisch in der Schweiz, aber inoffiziell, die sitzen eigentlich in China. Es gibt Gerüchte, dass sie über 500 Millionen Umsatz machen, und die machen so diese ganzen Spiele hier, dieses, ich habe kurz aufgemacht hier, irgendwie State of Survival, King of Avalon, Guns of Glory, also immer so das gleiche Modus scheinbar.
Aha.
Family Farms und haben jetzt gerade mit Orlando Bloom irgendwie auch so eine große, also einen recht bekannten Gesicht als Werbebotschafter gewonnen. Und die haben wohl zusammen mit Binance das Investment gemacht, ne? Also das ist schon ganz cool, weil du hast sozusagen eigentlich, wir sagen es immer wieder hier auch, mit so die größte Exchange und eigentlich einer größten Player im Kryptobereich, Binance. Und auf der anderen Seite einer der größten Gaming-Anbieter. Alles aus Asien, und du hast richtig gesagt, ne? Das ist bei weitem ein stärkeres Thema in Asien. Und deshalb, ich glaube auch sozusagen der nächste Bullmarkt, der nächste Hype, die Welle kommt aus Osten, ja, und da geht es wirklich aus dem ganzen Osten.
Aus Ost und aus Nahost, genau.
Ja, ja, genau. Genau. Das ist schon cool, ja. Also ich glaube, da täuscht die 6,6 Millionen, wo man noch sagen könnte, ja, es ist ja nett. Also es ist schon eine große Zitrone, klar, aber jetzt nichts, wo du irgendwie sagst, oha. Aber wenn man guckt, wer dahinter steht, also die könnten auch das Komma verschieben, ohne dass da irgendwas interessiert, ne? Wären es irgendwie 66 Millionen. Und das ist schon echt cool, weil ich glaube, die werden, wenn die wollen, machen die halt richtig Druck. Dann, also wenn das funktioniert und irgendwie Fusion das ihre Versprechen hält, sage ich jetzt mal, ich glaube, dann können irgendwie FunPlus und so irgendwie mehrere hundert Millionen Nutzer darauf pumpen, ja, mit ihren ganzen Casual Games, die da haben. Schon krass, ja.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit davon, dass dieser Markt eigentlich erwachsen wird, ne? Und irgendwie, aber also, es gibt so Dinge, die müssen da vielleicht auch noch vorher sich erstmal regulieren, weil wenn ich mir so die nächste News angucke, puh, also sowas darf eigentlich nicht passieren, ne? Oder?
Ich finde das
ja
cool.
Da wird es halt wieder ein bisschen anders. Wobei man muss ja auch emotional immer ausgewogen bleiben, ja,
aber
in
auch viel
in
Humor,
Wert 3.
Ne?
Ja,
auf jeden Fall.
Auf und Abs. Und zwar das Multi-Chain-Protokoll, darum geht es. Die haben mit immensen technischen Problemen gerade zu kämpfen. Also es betrifft, also Multi-Chain-Protokoll ist auch, dass du Transaktionen von einer Chain auf die andere Chain bridgen kannst, eigentlich super toll, aber die haben eben gerade ein technisches Bug. Und das Problem ist, nur der CEO könnte theoretisch das technische Issue lösen. Aber der CEO ist nicht mehr erreichbar. Also der ist irgendwie verschwunden und es ist auch nur eine kurze Meldung jetzt aus dem Ether. Es gehen halt Gerüchte um, dass der CEO von in China arrested wurde. Der ist vielleicht irgendwie gerade im chinesischen Knast gelandet. Also große Dramen. Und da muss man jetzt einfach schauen, wie es an der Stelle weitergeht. Und ja. Das Protokoll steht gerade still, weil, ja, also das fand ich schon extrem schlimm, mal wieder.
Also, genau. Also ich glaube, ich sag's mal, wo ich so ein bisschen gemeint, das Witzige war ja, dass die dann auf Twitter geschrieben haben, nach dem Motto, bitte melde dich, ja? Also wo du sagst, also jetzt wird's total verrückt. Also sie können ihren CEO nicht erreichen, der scheinbar die einzigen Keys hat, womit sie sich irgendwie in ihr Backend einloggen können, damit sie irgendwie den Patch einspielen und dann irgendwie schreiben sie wo war es gewesen, bei Twitter, nee, bei Telegram nach dem Motto, also we have to wait for Chang Yong come back, also so
Aber damit sind die doch weg vom Fenster, oder? Das ist doch das Ende von so einem Thema, oder wie seht ihr das?
Also ich würde immer sagen, ja, aber faszinierenderweise, die Welt vergisst ja so schnell, ne? Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wirklich. Also wenn es jetzt hier irgendwie, also weißt du, bei einer 10-Mann-Firma fängst du an, darüber nachzudenken, wo packst du irgendwelche Passwörter hin und Zugänge hin, dass für den Fall des Falles, dass irgendwie der Lead-Entwickler irgendwie tot umfällt, dass du irgendwie Zugriff drauf hast. Und die sind irgendwie mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend oder mehrere hundert Leute arbeiten dort. Und wie Kea gesagt hat, ist eine absolut wichtige Institution, weil die halt, sie sind sozusagen so ein bisschen der Gatekeeper zwischen diesen Chains. Ne? Das heißt, wenn du von der einen auf die andere rüber willst, nutzt du halt immer wieder mal eine Bridge von Multi-Chain. Und für 2, 3 wirklich wichtige Chains gibt es halt Probleme. Das kann ja auch mal auftreten, aber eben nach dem Motto irgendwie zu sagen, wir kommen nicht rein, irgendwie we have to obtain the necessary server access for maintenance, unable to contact our CEO. Es sagst du halt, ey Jungs oder Mädels, das so.
Darf eigentlich nicht passieren.
Und Fun Fact, ratet mal, wer in Multichain auch investiert hat.
Oh, Anderson Horowitz.
Binance Labs.
Binance Labs. Ach, hier, spannend.
Ja.
Ja, also es ist schon verrückt. Ja.
Ja.
Gut, und speaking of Lowlights, ne?
Ja, wir hatten noch so eine andere Nachricht. Wir reden ja immer gerne von der großen Dezentralität. Da gab es gerade so eine Statistik, die auch nicht so richtig appealing war, wo sie jetzt mal so ein paar 2, 3 Research-Unternehmen mal geguckt haben. Wie dezentral sind denn so die ganzen Ether, wo die gehalten werden? Ne? Und da stellte sich raus, dass halt also 72%, also fast 3/4, also 3 von 4 Ether, die irgendwo zentral irgendwo gestaked oder irgendwo liegen halt bei 5 großen Börsen. Das ist natürlich auch nicht die Idee. Ne? Also da haben wir wieder so ein bisschen, wo wir sagen, also die Idee ist gut, die Ausführung ist halt nur semi-gut, ja, und wo du sagst, da müssen wir halt alle was machen, ja, also Binance, Bitfans, OKX, Coinbase und Kraken, wo man übrigens auch was ganz Interessantes sieht, ne, also ich sag mal ganz einfach, das ist Amerika und China. Mhm. Und Nun kann man sagen, ja, das sind die beiden Heavyweights in der Welt, ja, aber es würde ja auch keinen mal stören, wenn da vielleicht eine Börse aus Europa dabei ist. Ne? Mhm. Aber da sind wir so ein bisschen wieder mal außen vor. Aber jedenfalls, also noch nicht, es ist immer noch nicht so richtig dezentral, wie wir uns das alle wünschen, damit sozusagen so ein Protokoll auch nicht mal um und überrollt werden kann. Deshalb irgendwie Aufruf an alle, mehr Dezentralität wagen.
Und dann habt ihr noch ein paar Zahlen mitgebracht, aber es ist eine Kennzahl, die auch so ein bisschen zeigt, wo wir gerade stehen, ne? Also
ja, wir haben auch im Handelsbereich, also es ist gefühlt so ein bisschen saure Gurkenzeit, auch gerade in Krypto. Also im Mai verzeichnete der Kryptomarkt eigentlich so eine wirklich der inaktivsten Handelsperioden, muss man so sagen, seit 2020, seit Oktober 2020. Also das monatliche Handelsvolumen liegt knapp unter 400 Milliarden US-Dollar. Jetzt nochmal im Vergleich, in Relation dazu, erreichten die monatlichen Handelsvolumina im Mai 2022 so jeweils 1,4 Milliarden US-Dollar. Also es ist schon eigentlich ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Und sicherlich könnte man das jetzt dahingehend auch deuten, dass der Rückgang des Handelsvolumens auch auf ein nachlassendes Interesse hinzuweisen ist oder aufgrund der Volatilität oder einfach auch aufgrund des allgemeinen Marktsegments, ne, was wir auch haben, so mit der Inflation etc. pp. Aber das muss man an der Stelle einfach offen und ehrlich auch mal benennen, ne? Daniel, was sagst du dazu? Hast du nicht mehr getradet gestern Nacht?
Genau, Daniel ist schuld.
Ja. Genau, ich bin schuld. Ja, also man kann es ja sogar noch ein bisschen übertreiben, oder das heißt übertreiben, denn du hast ja gerade die Zahl von 22 gesagt. Wenn du dir die Zahl von 21 anguckst, da war die ja Faktor 10, glaube ich, ja. Also reden wir von 4 Trillionen. Also genau, ja. Das Interesse ist ein bisschen runtergegangen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist vielleicht auch, also das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass sozusagen so dieses irgendwie get rich quickly so rum vielleicht auch mal so ein bisschen raus ist, sondern dass es immer mehr jetzt wirklich eingesetzt wird für verschiedenste echte Applikationen und wo ich was mal kommt. Ne? Also ich bin da unsicher, ob man das jetzt so eins zu eins auf Desinteresse irgendwie überlagert. Also wenn man überlegt, allein was das Handelsvolumina von OpenSea war, ne, hier 2021, 22 oder 21 vor allem, das war ja verrückt. Ja. Also da hast du dich ja an den Kopf gefasst, wo die hingeschossen sind damals. Und in der Hinsicht ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das so ein bisschen abkühlt, aber vielleicht auf einem substanziellen Level bleibt. Ja. Ich glaube, das macht mir weniger Sorgen als so eine Sache wie davor, ja. Also wenn ich sowas höre im Jahr 2023, ja, dass irgendjemand leider irgendwie die Schlüssel verloren hat zum Keller, wo ich so, Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein, Jungs. Also das ist halt eher ärgerlich, weil ich glaube, das führt halt zu weniger Vertrauen, weißt du? Da guckst du halt hin und sagst, nee, da habe ich keine Lust drauf. Und in der Hinsicht, genau. Aber wir enden jetzt mit wieder was Schönen, glaube ich.
Ich kann sagen, ne? Zumindest einen schönen Schlussakkord jetzt noch.
Ja. Ja. Genau, und zwar die Künstlerin Ferocious, NFT-Künstlerin, die ist seit der ersten Stunde aktiv, die plant die Veröffentlichung ihrer neuen digitalen Kollektion, also No Financial Advice, aber sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen beobachten auf Twitter. Sie hat das die Tage, sie oder er, das ist also auch eher so eine Persönlichkeit, die sich auch ständig neu inszeniert, ein ganz, ganz junges Wesen, über 20, so ganz jung, aber wird schon auch von MoMA und allen großen Galerien gefeatured. Also sie wird im August eine neue PFP, also eine Profilbild-NFT-Serie rausgeben. 20.000 Images wird es dann geben mit verschiedenen künstlerischen Merkmalen. Wie gesagt, sie ist die Künstlerin der ersten Stunde. So 2021 ging es bei ihr, glaube ich, so los. Und das könnte wieder ihre Position stärken, weil die letzten, ich glaube so die letzten 9, 12 Monate war es relativ ruhig um sie. Wird sie wahrscheinlich sich auch nochmal neu inspirieren lassen. Aber also ich finde, also sie ist neben, es gibt ja so auch bei den NFTs die einen Künstler, die einfach nur irgendwelche Frösche malen oder so. Man sagt, das ist reiner Comic. Aber sie gehört für mich wirklich auch zu einer Künstlerin, die so ein Bild kann man sich auch mal in der Galerie anschauen und stellt fest, da sind ganz viele Gedanken und Eindrücke drin, die sie da verarbeitet. für mich so eine der, ja, so eine der Blue-Chip-NFT-Künstler, eigentlich dieser neuen Pop-Art-Szene, würde ich sagen.
Abgefahrener Stil, ne?
Deswegen auch August mal im Auge behalten oder am besten schon davor. Wer schon NFT-Werke von ihr besitzt, der hat meines Wissens auch die Möglichkeit, bei einem Pre-Mint-Sale schon mitzumachen, also bekommt vielleicht auch ihre neuen Werke ein bisschen günstiger oder kann die irgendwie austauschen. Ja, Ferocious.
Ja.
Vielleicht kommt sie auch irgendwann mal nach Berlin.
Ja, ja, ich war jetzt gerade hier über Herrentag in Amsterdam und da gibt es auch ein großes Museum für Modern Art. Und da ist eine von drei Abteilungen komplett auf das Thema NFTs. Da war ich echt baff. Ja, da war ich echt baff. Und die haben auch gute NFTs da. Also hier Mad Dog, hier Trevor Jones hatte, konnte man sich dort angucken. Dann hier Puck. Ne,
gibt's den noch Puck, ja?
Ja, da war ich auch überrascht. Oder Beeple war da. Oder hier unseren Liebling, hier, wie heißt er? Der in Berlin war, wo ich gerade den Namen vergessen habe.
Richtig Anadol.
Danke, ne? Der hatte auch zwei, drei so schöne Sachen da. Also die sind, dort ist das sozusagen nicht Hype, nicht keine Spinnerei, sondern das ist einfach eine von drei Abteilungen für NFTs, fertig, Salak. Mhm. Also und
fertig,
das ist schon krass. Und deshalb eben bei der Favacious, genau, kann man auf jeden Fall mal hingucken. Also als ich das erste Mal das gelesen habe vor kurzem, musste ich halt zweimal hingucken, weil die kürzt das halt alles ab mit Fevo, ne? Wie Ferienwohnung.
Okay, krass.
Ja, nicht.
Fevo World, wo ihr sagt, was macht die jetzt? Fevo World? Und dann sagt, okay, ja, die heißt für welches, stimmt ja. Aber gut, genau.
Cool. Ja, ich dachte erst, wäre die kleine Schwester von Sam Bankman-Fried, ne? Also von der.
Ja, also von der Frisur her sieht es so aus.
Gleicher Friseur, genau, ne?
Ja. 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 Wo ich glaube, ich jetzt auch die ganze Zeit überlege, also sie, er?
Ja.
Ja.
Ich glaube, sie ist.
Ich fand das mit dem Wesen, fand ich, hast du schön gesagt.
Also die
ist eine Liga für sich wahrscheinlich, ne?
Aber das ist auch nochmal, also jetzt auch nochmal so ein bisschen Klugscheißer. Aber das ist für mich, streichen wir jetzt noch danach, dass solche Künstler, ich glaube, das ist so naheliegend, dass dann auch mal eine Diesel auf sie zukommt, dass man mal eine gemeinsame Kollektion gemeinsam macht, weil sie macht ja auch Digital Fashion, ne? Also es gibt auch Fibo Fashion. Das ist dann auch so der logische nächste Schritt, dass man diese Künstler dann auch wirklich wieder einbindet, in die, also wo Fashion auf Kunst treffen wird, das wollte ich damit sagen.
Spannend.
Mhm, das stimmt.
Cool. Ja, dann haben wir doch, wie gesagt, einen schönen Schlussakkord. Ja, wir verlinken noch mal ein paar Bilder, weil das ist, glaube ich, fürs Wochenende ein sehr schöner, ein farbiger Eindruck, der eigentlich gute Laune verbreitet, finde ich, ne?
Absolut.
Ja, cool. Ja, ich danke euch beiden. Hat Spaß gemacht.
Dann sagen wir mal schönes Wochenende.
Schönes Wochenende, ne? Viel Sonne hoffentlich.
Ja, tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
Ja, das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Das war unser Wochenrückblick. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand's super und natürlich wie immer die kurze Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennt, der oder die mal reinhören sollten in diesem Podcast, da freuen wir uns über jeden Hörer und jede Hörerin, die uns noch nicht kennen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Genießt die Sonne. Falls ihr morgen noch Lust habt, wie immer unser Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, unser Format, wo wir andere Podcasts vorstellen, immer die Hosts der Podcasts begrüßen und mit ihnen über ihre Formate sprechen, wer da reinhören sollte und was die Formate besonders macht. Und am Sonntag dann unser Bücher-Podcast Startup Insider Read Only, wo meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel jede Woche Autorinnen und Autoren begrüßt, die ihre Bücher vorstellen, die sich dann entweder an die Startup-Szene richten oder die von Gründerinnen und Gründern geschrieben wurden und ja, alle möglichen Themen behandeln. Auch ein tolles Format, passt wundervoll zum Sonntag. Ich sage immer zum langen Frühstück im Bett oder zum gemütlichen Spaziergang durch den Park. Ja, das war's jetzt von meiner Seite. Euch, wie gesagt, ein tolles Wochenende. Genießt die Sonne, vielleicht bis morgen, bis übermorgen oder ansonsten bis Montag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.